Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Wir hören noch mal rein in die Gespräche der Woche. Bärbel Schäfer wurde durch ihre Talkshow bei RTL einem großen Publikum bekannt. Sie ist Filmproduzentin, Autorin und moderiert sonntags in HR3 den Sonntagstalk. Gerade ist sie selbst unterwegs, um über ihre Begegnungen mit der 85-jährigen Auschwitz-Überlebenden Eva Sepeschi zu berichten. Deren Erinnerungen und Erfahrungen hat sie aufgeschrieben in Meine Nachmittage mit Eva. Und Bärbel Schäfer hat auch immer wieder in der eigenen Familie nachgefragt und wollte wissen, wie sie sich während der Nazi-Zeit verhalten haben.
Als Elfjährige habe ich gesehen, wie meine Oma im Kaufhaus gestürzt ist. Und ich hatte eigentlich das erste Mal Kontakt mit dem Krieg, weil sie 10 Minuten so eine Art Aussetzer hatte und in der Damenoberbekleidung saß und sagte, warum rennen wir nicht in den Bunker? Warum sitzen wir hier zwischen den Blusen und trinken Wasser? Dann habe ich es nochmal versucht mit 14, als sie ins Altersheim zog und ich eine blaue Schachtel fand, in der ein Mutterkreuz war und ich sie direkt fragte.
Das hat sie sehr schockiert, als sie das damals fand.
Ich wollte einfach wissen, wer wart ihr in dieser Zeit? Das sind ja Menschen, die ich sehr geliebt habe, denen ich sehr nah war, mit denen ich Urlaube und Abende und Wochenenden verbracht habe. Ich komme aus Bremen, einer sehr politisch sehr engagierten Stadt. Ich hatte eine sehr politische Schulzeit mit Lehrern, die uns natürlich immer wieder aufgefordert haben, auch nachzufragen und Fragen zu stellen. Aber die Antworten blieben aus. Und ich hatte einfach das Gefühl, Schweigeteppiche sind groß. Da muss ja auch viel drunter passen in diesem Land. Und ich hatte einfach das Gefühl, viele von uns stolpern langsam über diese großen Teppiche. Denn während ich das Buch geschrieben habe, haben sich auf den Marktplätzen in unserem Land sehr viele Menschen mit sehr viel Hass eben auch versammelt.
Ja, und Sie sind dann auch zu Ihrem Vater gegangen und haben ganz konkret Ihren Vater gefragt. Welche Antwort haben Sie da bekommen?
Die Gespräche, die hier in diesem Buch drin sind und dieser Gedankenaustausch, der hat uns eigentlich über die ganze Jugend bis vor 2 Jahren, als er verstorben ist, begleitet. Immer wieder die Auseinandersetzung, wie kann man weitermachen auf einem Scherbenhaufen? Wie kann man einfach wieder zurückkommen in seinen Alltag, wenn man weiß, dass Kollegen, Mitschüler, Menschen deportiert und vernichtet wurden? Wie geht das in einem Land, was danach keine Fragen stellt? Ich bin einfach der tiefen Überzeugung, dass man sich erst hinter diesem Schweigen begegnet. Erst wenn man miteinander spricht, kann man sich wirklich auch lieben und nahe kommen und wenn man sich öffnet. Und das hat mir gefehlt. Da kann ich für meine Familie sprechen. Ich weiß nicht, wie es bei den Zuschauern und Zuhörern draußen ist, ob das in ihren Familien anders war. Aber zu sagen, ja, wir sind da einem Irrweg aufgesessen und es war ein Fehler, mitzulaufen, arm gereckt und wegzuschauen.
Welche Antworten haben Sie denn letztendlich von Ihrem Papa bekommen? Gab es Nazis in Ihrer Familie?
Also es gab Antworten, die waren aber eben nicht so klar, wie ich es mir gewünscht habe. Es gibt Institute, an die sich all die Enkel, und das machen sehr viele Enkelgenerationen, auch wenden können, wo man Fragen stellen kann. Es gab den braunen Onkel, von dem wir es alle wussten. Es gab den Kommunisten, der, von dem man eben nicht weiß, wo er sich versteckt hat, der es überlebt hat. Es gab aber eben auch den Großonkel, der mit den SS-Zeichen unterm Arm nach Hause gekommen ist. Ist und den anderen, der im Lazarett in Russland gestorben ist. Aber dieses, was war denn da in Russland, ja? Was war man für ein Soldat? War man einer, der mehr getan hat, als man hätte tun müssen? War man derjenige, der Befehle ausgeführt hat? Oder war man eben auch der, der mal jemandem ein Stück Brot gegeben hat? Diese Antworten im Detail habe ich nicht bekommen. Das liegt aber eben daran, dass die Elterngeneration, viele haben ja gefragt und haben auch Antworten bekommen, aber in meinem näheren Umfeld eben leider auch geschwiegen hat.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Bärbel Schäfer moderiert sonntags in HR3 den Sonntagstalk. Sie wurde durch ihre eigene Talkshow im Privatfernsehen bekannt. Mit Michelle Friedmann gründete sie eine Familie und konvertierte auch als Nichtgläubige zum Judentum. Und sie machte traumatische Erfahrungen, als sowohl ihr Bruder als auch ein Lebenspartner bei Autounfällen starben. Sie schrieb dann darüber in »Ist da oben jemand?«, um darin Halt zu finden.
Wenn man an der Leitplanke steht und jemanden identifizieren muss, sind das Bilder, die nicht mehr aus dem Kopf gehen. Es war eine Reise nach Trost, weil ich dann dachte, ich bin, wie gesagt, kein gläubiger Mensch. Vielleicht hat ja jemand, der glaubt, noch andere Kraftquellen, die man anzapfen kann. Und auf diese Reise habe ich mich begeben und mit dem Buch die Trauer über den Verlust meines Bruders verarbeitet, der eben auch ein mit mein bester Freund war. Er war mein Partner, als wir noch gemeinsam produziert haben.
Sie waren ein Produzententeam.
Genau, ein Lebenszeuge eigentlich meiner Generation. Und das ist ein sehr schmerzhafter Prozess. Und ich glaube, wenn ich nicht geschrieben hätte, wäre ich irgendwann implodiert. Wir sind ja Tausende, die rumlaufen und Trauer in sich tragen und diesen Schmerz ja haben. Und trotzdem funktionieren wir ja auch alle weiter. Ne?
Sie mussten da wirklich mitbekommen, wie es ist, wenn man den Boden unter den Füßen verliert. Sie haben gesagt, Sie suchten Trost. Was hat Ihnen Trost gegeben, außer das Schreiben?
Also sicherlich mein Mann ganz stark und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber Alltag. Einfach dadurch, dass Kinder da sind und ein Hund und eine Mutter und enge Freunde, Jobs weiter zu funktionieren, aufzustehen und sich nicht die Bettdecke über den Kopf zu ziehen und sagen, weil er nicht mehr da ist, funktioniere ich jetzt auch nicht mehr. Und durch diese Regelmäßigkeit langsam, am Anfang ist das ja eine Benommenheit und man taumelt ja durch diesen Alltag.
Eine Taubheit sicherlich auch.
Eine Taubheit auch. Und dann anzufangen, irgendwann dann doch wieder die Sonnenstrahlen zu spüren oder gerne im Meer schwimmen zu gehen oder einfach im Wald zu laufen. Ne? Lesen hat geholfen, Theaterbesuche, Kino. Für mich ist Kultur, Natur und natürlich mein Mann ein ganz starker emotionaler Faktor.
Das lässt sich dann so im Rückblick dann eben auch betrachten, aber in diesen Momenten, wo man dem Schmerz dann einfach ausgesetzt ist, wie war das für Sie?
Naja, der Schmerz ist ja in unterschiedlichen Härtegraden und ist auch eben nicht kontrollierbar. Man weiß ja gar nicht, wie man selber reagiert, wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Es ist ein Ausnahmezustand, der uns ja alle, die wir trauern, überrascht. Und dieses Überraschen macht etwas mit uns. Und das macht, glaube ich, eben vielen Menschen Angst. Deswegen ist Trauer ein Tabu und deswegen wollte ich darüber schreiben.
Und oft ist es in solchen Extremsituationen so, dass man sich selbst auch ganz anders wahrnimmt, als man sich bisher kannte. Mhm. Was haben Sie an sich Neues vielleicht auch entdecken müssen?
Naja, sicherlich, dass ich Stärken habe, so etwas zu überleben, ja, und zu schaffen, einfach weiterzumachen und trotzdem Lebensfreude zu empfinden und wieder Lebensglück zu empfinden, ohne Scham. Ja, man schämt sich ja auch und denkt, du kannst jetzt nicht lachen oder du kannst nicht fröhlich sein. Und trotzdem kann es plötzlich so sein, dass die Trauer dir die Faust wieder ins Gesicht schlägt, wenn man einen bestimmten Song hört, ein Parfum riecht, jemanden sieht mit einem ähnlichen Haarschnitt oder Gang oder andere Geschwister erlebt. Wir waren zu zweit und jetzt bin ich eben ein Einzelkind. Und das eigentlich nur die Erinnerungsbilder hat. Und aus unserem Dialog ist mein Monolog geworden. Und das ist einfach schwierig.
Chefhistoriker oder Mr. History wurde Guido Knopp genannt. Er gründete die Redaktion Zeitgeschichte mit im ZDF und leitete die Redaktion fast 30 Jahre lang. In diesem Jahr veröffentlichte er seine Geschichte. Er war am Dienstag in Leute bei Wolfgang Heim und blickte da auch zurück auf die Veröffentlichung der vermeintlichen Hitler-Tagebücher in den 80ern.
Die allererste Reaktion war, das kann doch eigentlich nicht sein, aber man kann das durchaus mal prüfen. Ich kriegte ja einen Anruf meines Chefredakteurs Reinhard Appel. Fahren Sie doch mal zur Pressekonferenz des Stern am Montag. Der Anruf war Freitag. Fuhr ich hin, das wurde ja in einem schönen Film, Stonk, ja wunderbar dargestellt. Die Realität war noch merkwürdiger. Da stand also die gesamte Sternspitze, stand da, hielt die Tagebücher, der Heidemann, der Reporter, das ja angeblich gefunden hätte, hoch und sagte, das ist nun die große Weltsensation. Und ich sagte, lass uns doch mal eine Diskussion darüber machen. Das geschah dann auch. Ich kriegte gute deutsche Historiker zusammen, Jeckel hier aus Stuttgart, Hofer, andere etc., auch den damals noch nicht nach rechts abgedrifteten David Irving und die beiden Kronzeugen des Stern, die Historiker Trevor Roper und Weinberg.
Die sich auf so dramatische Art und Weise geirrt hatten?
Die sich geirrt hatten, weil sie unterstützen das. Und das war die Botschaft unserer 2,5 Stunden währenden Sendung, sowas macht man heute gar nicht mehr, die sind in der Sendung umgefallen. Ja, sie sagten, nein, also wir können das jetzt, nach dem, was wir wissen, nicht mehr so vollen Herzens unterstützen, dass das echt ist. Und wir saßen dann alle, wir Diskutanten, zusammen im Schwarzen Bock in Wiesbaden, tranken ein Bier und ich ging dann hoch, ging wieder runter. Und da saß der Stern-Chefredakteur Peter Koch noch da und der besagte David Irving, der vom Springer Verlag unter Vertrag genommen war, um die ganze Sache des Stern zu erschüttern, der das auch tat. Und der Koch reichte ihm, unterschrieb irgendetwas, einen Zettel und reichte ihm hinüber. Ich weiß jetzt nicht, was es war. Seltsam ist nur, dass Irving zwei Tage später dpa gegenüber sagte, also es könnte doch sein, dass diese Tagebücher echt sind. Okay. Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Also die Tagebücher waren nicht echt. Die beiden Hauptprotagonisten, Konrad Kujau, der Fälscher, der hier in Stuttgart sein Atelier hatte, und Gerd Heidemann, der Sternreporter, die beiden Protagonisten gingen in den Knast. Wie groß war letztlich der Schaden, der dann entstanden ist, als klar war, die Dinger sind gefälscht, für die Historikerzunft und auch für den Journalismus in Deutschland?
Also für Historikerzunft eigentlich weniger, weil die von Anfang an äußerst skeptisch gewesen waren. Für den Stern in großem Maße, das war eine Revolution, die Spitze wurde abgesägt, es kamen neue Leute ran und Peter Scholl-Latour wurde ja sozusagen als Herausgeber nach außen hin mal installiert.
Als für eine kurze Zeit.
Für eine kurze Zeit. Er hat das eher symbolisch genommen, mit Recht, ja, einen guten Vertrag gemacht. Es war für den Stern eine Katastrophe und er hat lange gebraucht, bis er sich davon dann doch erholt hat.
War es auch eine Katastrophe für den Journalismus in Deutschland oder war das auf den Stern reduziert?
Ich glaube, es war auf den Stern reduziert. Also es war von Anfang an eigentlich zumindest Skepsis da gewesen und bis das dann umschlug in absolute Gegnerschaft.
Das Verhältnis zwischen Mensch und Tier ist das, was Lena Leonhard als Regisseurin und Autorin besonders reizt. In diesem Jahr bekam sie den Grimme-Preis für ihre Dokumentation Hundesoldaten. Und aktuell dreht sie in Koproduktion mit dem SWR einen Film über Brieftauben. Am Donnerstag war sie zu Gast in SWR1 Leute und Wolfgang Heim hat sie dann auch nach ihrem Verhältnis zu Brieftauben gefragt.
Also eine persönliche Liebe zu den Brieftauben hatte ich vorher nicht. Also, aber die entwickelt sich witzigerweise natürlich durch so einen Film.
Aber wie sind Sie auf die gekommen?
Also ich habe auf das Thema an sich kam ich durch einen Artikel, ich glaube es war in der Süddeutschen, wo es eben darum ging, wie sich das eigentlich entwickelt hat von diesem Hobby, das es einmal war, hier von Bergleuten, ja eigentlich ursprünglich zu diesem Luxusgut jetzt. Und das fand ich sehr interessant. Also das hat mich einfach gepackt und ich dachte, darüber lässt sich mehr erzählen.
Ja. Also Interesse an den Menschen, die dieses als Hobby haben und aber auch an den Tieren, weil die möglicherweise bestimmte Dinge auf wunderbare Art und Weise können, was wir überhaupt nicht mehr in unserem Bewusstsein haben?
Ja, einerseits das, was sie können und was dadurch natürlich auch die Menschen, über die dieser Film geht, anzieht. Ja? Ja. Also die Tiere sind
was
ja...
Was können die zum Beispiel?
Naja, also ihr Orientierungssinn ist ja phänomenal. Also jetzt muss man natürlich sagen, Brieftauben ist immer was anderes als irgendwelche Stadttauben. Also das ist, wie die Leute, mit denen ich ja zu tun habe, immer sagen, das sind Spitzensportler. Also das heißt, man bringt die irgendwo hin und sie fliegen eben immer dahin zurück, wo sie herkommen. Ja, also so quasi in ihren Heimat-Taubenschlag.
Über welche Entfernung?
Also von 500 Kilometern, teilweise 1000 Kilometern, also von Barcelona zum Beispiel bis hierher.
Brieftaube wohnt in Stuttgart, wird irgendwie nach Barcelona gebracht. Wie findet die zurück nach Stuttgart?
Das ist immer noch so ein bisschen die Frage. Also es wird da viel geforscht und man kommt so mehr und mehr dahinter, aber so ganz entschlüsselt ist es wohl noch nicht.
Aber die können relativ viel und historisch gesehen haben die in Kriegen eine Rolle gespielt.
Genau.
Waterloo, richtig. Irgendwie 200 Jahre her, haben Brieftauben eine Rolle gespielt.
Sie wurden da natürlich auch als Boten eingesetzt, also teilweise dann auch mit irgendwelchen Verdienstkreuzen ausgezeichnet. Und ja, also dadurch, dass sie einfach so verlässlich immer wieder nach Hause fliegen, das ist auch das, was die Menschen so daran fasziniert.
China haben Sie gedreht, Sie waren glaube ich auch auf der arabischen Halbinsel. Genau. Was haben Sie da gemacht?
Dort waren wir auch bei einem Taubenzüchter.
Der auch Millionengeschäfte macht?
Nein, für den ist es ein Hobby. Also der ist sehr wohlhabend, das ist der Sohn des Leibarztes des früheren Scheichs. Ja. Der hat Tauben einfach als Hobby und macht da auch bei diesen Wettflügen mit.
Wie sind Sie auf den gekommen?
Das ist wiederum ein Freund einer unserer Protagonisten des Films.
Der Film wird im Herbst kommenden Jahres, glaube ich, fertig sein. Und was passiert dann?
Ja, dann wird er hoffentlich eine schöne Festivalauswertung haben. Also das heißt, auf verschiedenen Filmfestivals gezeigt, national oder auch international. Und dann wird er irgendwann mal im Fernsehen zu sehen sein.
Kino und oder Fernsehen?
Erst Kino, dann Fernsehen.
Sie hören SWRs Leute der Woche. Die 100 größten Unternehmen der Bundesrepublik zusammen, das beschreibt das Imperium, was sich Jakob Fugger als Kaufmann geschaffen hatte. Er wurde zum reichsten Mann seiner Zeit, während eine Weltordnung im Umbruch war. Herbert Knaup spielt Jakob Fugger nach dem historischen Roman von Tanja Kinkel am 27. und 29. Dezember im Ersten zu sehen. Herbert Knaup kennen wir aus Das Leben der anderen, Mogadischu als Kommissar Kluftinger oder den Anwalt Gellert aus Die Kanzlei. Mit Die Puppenspieler ging es für ihn ins 15. Jahrhundert. Und als Schauspieler kommen einem dann schon mal Gedanken, wie es denn gewesen wäre, zu dieser Zeit gelebt zu haben.
Bestimmt hart, also nicht einfach. Ich komme ja aus einer Arbeitersfamilie und als Arbeiter in der Zeit war es bestimmt nicht einfach. Also da hatten es die Fugger wahrscheinlich schon besser. Ich meine, wenn man sich immer so zurückerinnert und denkt, irgendwie, vielleicht habe ich da mal gelebt, dann stellt man sich immer was vor, dass es einem da gut gegangen ist. Aber ich glaube, wenn man so realistisch denkt, als einfacher Arbeiter war es sehr hart. Da lebte man auch nicht lang. Vielleicht mit 35 war man da Rentner. Da war der Körper kaputt und zerstört schon.
Naja, Jakob Fugger hat es ja ein bisschen länger geschafft.
Na, der wurde auch 66, ich bin jetzt 61. Also mit 66 ist eigentlich auch keine Lebensspanne, wenn man so überlegt. Da hast du so viel Geld und so viel, aber so eine kurze Lebenszeit eigentlich. Also heute können Männer doch auch bestimmt 90 werden, 88, 85, sowas. Das kann man doch im Durchschnitt schaffen, aber so ein Fugger, es war schon verhältnismäßig alt, das gebe ich zu mit 66, aber es war doch noch nicht so alt.
Welchen Reiz hatte denn diese Rolle für Sie persönlich?
Naja, der Reiz, weil ich ja eher so ein expressiver Mensch bin in Wirklichkeit, was sich jetzt vielleicht so über das Zuhören gar nicht so erschließt, aber...
Das Temperament schlägt erst einmal mit Ihnen durch.
Ja, sowas Temperamentvolleres, eigentlich ist der ja eher ein asketischer, zurückhaltender Typ, der sehr...
Sehr überlegt handelt.
Sehr überlegt, strategisch handelt, nachdenkt, also so ein reiner Kopfmensch eigentlich ist. Und ich bin ja eher ein Gefühlsmensch. Ich bin letztendlich das Gegenteil. Und das war so die Aufgabe, mit dem Rainer Kaufmann zusammen die Figur zu entwickeln, der sich eher zurücknimmt, der vielleicht einmal rausplatzt, weil ihm vielleicht so was Emotionales da zuwiderläuft und was passiert. Und das muss er dann irgendwie äußern. Aber sonst ist er eigentlich vergeistigt und zurückhaltend. Und das war herausfordernd für mich, den richtigen Ton zu finden, die Sprache, wie äußert sich denn der wirklich?
Hatten Sie sich vorher schon mal jemals mit Jakob Fugger beschäftigt?
Eigentlich nicht wirklich, obwohl ich da aus der Gegend komme. Ich komme in der Allgäu und das ist ja so immer so, dachte man, wenn man geradeaus hochfährt, kommt man nicht nach München, sondern nach Augsburg. Und da war der ja und dann war ich ein paar Mal in Augsburg, schon in meinen jungen Jahren auch mal als Schüler, gab es da mal so ein Basketballturnier und da waren wir in Augsburg, da kam natürlich auch Bertolt Brecht her.
Ja, und wo es auch die Siedlungen immer noch gibt, die er
geschaffen hat. Ja, die Siedlungen gab es auch noch, da war ich selber nicht, aber der hat ja dann auch vielleicht sein schlechtes Gewissen in sowas Soziales auch geäußert und da wieder belebt, um vielleicht für die Ewigkeit auch was zu hinterlassen, was Positives auch, dass er nicht nur also letztendlich hinterm Geld her war. Also auch, was man ja auch bei den Reichen heutzutage sieht, die geben ja dann auch in Stiften auch viel und geben auch hier was von ihrem Reichtum ab.
Aus Sonthofen im Allgäu stammt Schauspieler Herbert Knaup. Bekannt geworden ist er mit der Rolle des SEK-Polizisten Simon im Action-Krimi Die Sieger. Er spielte mit in Lola Rent, in Schlafes Bruder oder Das Leben der anderen. Am 27. und 29. Dezember wird er zum Kaufmann Jakob Fugger in Die Puppenspieler im Ersten. Herbert Knaup wuchs in einer musikalischen Familie auf.
Ich weiß noch, mein Bruder hat das, glaube ich, gesagt, ich sang dann von Freddie Quinn, glaube ich, so ein Lied. Einmal in Tempico heißt das. Und das habe ich als Dreijähriger oder Dreieinhalbjähriger schon auf dem Tisch gesungen. Und der hat den Mund offen und dachte, was macht der da oben? Obwohl mein Bruder selber auch schon vorher mit 5 oder 6 irgendwie Lieder sang, aber ich war dann irgendwie doch noch 2 Jahre früher schon und sang auch schon Schlager und so.
Und Sie haben sich das, glaube ich, erhalten, eben als die Leitung noch nicht stand. Ich hörte es nur auf dem Tisch trommeln. Ich vermute, das waren Sie,
ja,
oder?
Ja, genau, das war ich.
Und wenn Sie sagen, Sie haben auch gejodelt, könnten wir eine kleine Jodeleinlage von Herbert Knaup bekommen?
Eine Jodeleinlage? Da muss ich ein bisschen weggehen, weil ich bin ein bisschen sonst...
Sonst platzt das Mikro, ne?
Holla lady, hallo, die lady, hallo, ulu, holla lady. Oh, ich kann es nicht mehr, weil ich ein bisschen heiser bin. Ich versuch's nochmal, weil ich mich gerade schlecht höre.
Ich wollte gerade sagen, wenn man das einmal gelernt hat, verlernt man es niemals.
Naja.
Weil das klingt doch so.
Ho, ho. Dann müsste es viel höher gehen. Nein, ich komme nicht richtig hoch. Das hat keinen Sinn.
Das heißt, Sie sind gerade ein bisschen heiser.
Ich bin heiser, weil ich auf der Bühne bin und gerade jeden Tag da spiele. Und da hast du die Oberlage, ist dann ein bisschen angekratzt, weil jeder Tag Vorstellung, das sind ziemlich lange 2 Stunden.
Hatten Sie das mal, dass die Stimme einfach weg war und Sie hätten auf die Bühne gemusst?
Nein, zum Glück noch nicht. Toi, toi, toi.
So die Horrorvorstellung wahrscheinlich.
Ja, ne? Die kriegen dann eine knallharte, da gibt es dann eine Spritze so Richtung Stimmband.
Weg von den Horrorvorstellungen. Ja. Zurück zu Ihren Instrumenten. Was spielen Sie?
Ich?
Och, außer Stimme.
Klavier, Gitarre, Triangel, Marimba, alle möglichen Instrumente. So. Ja, aber nie richtig, aber so nie richtig versiert, dass man sagen kann, juhu, sondern also für den Hausgebrauch. So zum Begleiten und da geht's halt.
Und Sie sind auch schuld dran, dass Ihre Neffen unfassbar musikbegeistert sind und Sie gemeinsam auch ein Album aufgenommen haben.
Das war eine gemeinsame Idee, na genau, dass man sich sagte, weil das Profimusiker sind, wir machen jetzt Musik zusammen, weil die da aus Amerika zurückkamen und dann kam dann die gemeinsame Idee auf, Musik zu komponieren, zu produzieren als Platte und dann oder als CD und die dann zu veröffentlichen und dazu 5 Konzerte zu geben. So hat sich das dann materialisiert und wir haben das dann eben umgesetzt.
Wird das Sie nochmal auf die Bühne locken mit der Musik? Ich meine, das ist ja nochmal was ganz anderes.
Na klar, also das kann auch noch passieren, aber im Moment sieht es nicht danach aus. Aber Musik fällt mir eher leichter wie Schauspielerei. Deswegen habe ich das Schwerere eigentlich genommen.
Sie wollen die Herausforderung.
Ich wollte immer die Herausforderung haben, weil Musik, das ist schon auch sehr, sehr schwer. Also um wirklich was, sagen wir mal, Gehalt so tief Gehaltvolles zu machen, dass es mich überzeugen würde. Und das würde dann wirklich aber auch das bedeuten, dass ich dann mit der Schauspielerei aufhören musste.
Weil Sie sich für eine Sache entscheiden.
Da muss man sich dann für eine Sache entscheiden. Ich kann es nicht so auf einer sogenannten Arschbacke absitzen. Das wollte ich eben nicht.
Bei mehr als 300 Filmen und Serien war Daniela Stein im Einsatz. Bei Inglourious Basterds von Quentin Tarantino oder auch in Chick von Fatih Akin hat sie die Stunts gemacht. Seit fast 30 Jahren ist sie Stuntfrau und eine der erfolgreichsten in ihrer Branche. Am Freitag berichtete sie in SWRs Leute bei Wolfgang Heim über die Arbeiten an Inglourious Basterds, in dem Tarantino den Zweiten Weltkrieg in einem Pariser Kinosaal beendet.
Also Babelsberg wurden die ganzen Innenaufnahmen gemacht mit den Schauspielern.
Ja.
Und dann gab es noch ein extra Studio in einem ehemaligen Zementwerk, wo dann dieses Kino nochmal aufgebaut wurde, was ja dann abgebrannt ist.
Ja, das war das große Finale, als der große Naziführer dann noch reingegangen ist und, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die Resistance dann zurückgeschlagen hat.
Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr.
Wie nah sind Sie an die Herren Brad Pitt, Christoph Waltz und Tarantino gekommen?
Ich habe die gesehen und habe jetzt aber mit denen nicht persönlich gesprochen, aber Kollegen von mir haben mit denen näher zu tun. Das ist ja von Film zu Film anders. Da war ich jetzt nur einer von vielen, aber wenn ich Produktionen koordiniere, selber mache oder eine tragendere Rolle habe, dann habe ich schon mit den Schauspielern und Regisseuren auch enger zu tun.
Inglourious Basterds, um das abzuschließen, eine professionelle, hochprofessionelle Produktion?
Ja, würde ich schon sagen.
Ja. Gilt das auch für Chick?
Auch, ja. Chick war eine meiner Lieblingsproduktionen, weil Fatih Akin ist ein ganz, ganz toller Mensch. Also da ist es menschlich auch so nett gewesen. Das ganze Team war...
Und großer Regisseur auch?
Großer Regisseur auch, ja. Eben sehr professionell, weiß, was er will. Und wenn der Regisseur nett zu seinem Team ist, dann ist das die ganze Stimmung gut und dann macht so eine Produktion auch Spaß. Weil es ist ja nicht so, dass ich immer hinkomme und alles ist toll, sondern ich muss manchmal auch gegen Widerstände ankämpfen.
Welche Stunts haben Sie bei Chick gemacht?
Bei Chick habe ich koordiniert und ich habe auch am Ende diesen Unfall mit dem Lader, der dann in den LKW reinschleudert. Gefahren.
Ist der, weil Sie es angesprochen haben, der Regisseur derjenige, der schlussendlich entscheidet, wie so im Gesamten die Stimmung, die Atmosphäre am Set ist?
Auf jeden Fall. Der ist sehr prägend.
Ja.
Ich würde schon sagen, der Regisseur macht es eigentlich aus.
Ja. Und die Bandbreite ist sehr groß von Akin auf der einen Seite mit einem dicken Plus in Klammer gesetzt bis zu keine Ahnung wem?
Also die nicht so nett waren, die will ich jetzt nicht nennen, aber da gibt's einige, die auch nicht unbedingt jetzt Stunts so gerne machen. Also es gibt ja Regisseure, die mögen lieber die Arbeit mit Schauspielern und die sind da ein bisschen genervt davon, wenn sie jetzt Action machen müssen. Und das merkt man dann auch, dann sind wir so Beiwerk. Also Till Schweiger zum Beispiel macht gar nicht so gerne Action, obwohl er jetzt die letzten Filme waren actionlastig, aber der ist auch eher in die Schauspielrichtung.
Das irritiert mich jetzt insofern, da hätte ich gerade anders gesagt, der will alles dann selber machen.
Nö. Nö, gar nicht. Der ist ganz ängstlich.
Echt?
Ja.
Dann kommt es aber in den Filmen entsprechend anders rüber.
Ja, ja. Also der hat auch Höhenangst zum Beispiel. Ja. Der musste bei, was war das? Also wir haben die ganzen Filme, Kein Ohrhasen und Coq-au-Vin und so haben wir gemacht. Und da musste er einmal vom Dach rutschen und das haben wir im Studio gemacht. Und das war für ihn richtig schwierig.
Sie hören SWRs Leute der Woche. Mord und Totschlag gehören zum Alltag von Daniela Stein. Sie ist eine der erfolgreichsten Stuntfrauen. Ob bei Inglourious Basterds oder in Der Vorleser, in internationalen Produktionen oder in Serien. Sie plant, entwickelt und setzt die Stunts um. Im SWRs Leute-Gespräch am Freitag mit Wolfgang Heim ging es auch um die MeToo-Debatte und wie sie Sexismus am Arbeitsplatz erlebt.
Irgendwelche blöden Sprüche, das kennt man ja. Also ich arbeite ja viel mit Männern, weil im Stunt-Team sind 90% Männer. Wenn man da so ein paar Stunden am Set ist, dann wird man einfach ein bisschen doof.
Aber Sie sind noch nicht angegrapscht oder noch schlimmer, ist nicht passiert bei Ihnen. Nee. Haben Sie davon gehört? Oder ist mitbekommen bei anderen, bei Schauspielerinnen?
Also nicht wirklich schlimme Übergriffe. Davon weiß ich nichts. Ich weiß, dass natürlich Männer versuchen, da irgendwie vielleicht
die Dinge wollen landen.
Genau. Ja. Aber ich wüsste von keinem, der es geschafft hat. Ich denke auch, man kann sich eigentlich relativ gut dagegen wehren. Also natürlich habe ich blöde Sprüche gekriegt, aber dann sage ich, sorry, das brauche ich jetzt nicht, das will ich jetzt nicht und dann gehe ich lieber.
Ja, aber dann scheint es ja, wenn das so ist, wie Sie sagen, scheint es so zu sein, dass man sich in Deutschland einfacher, besser und wirkungsvoller wehren kann als in Amerika.
Das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen. Ich habe natürlich jetzt auch nicht, bin ich in der Situation, dass ich eine Rolle haben will. Ich bin dann schon gebucht quasi, wenn ich die Besprechung habe und muss dann jetzt nicht mehr auf die Knie fallen und sagen, bitte, ich möchte es unbedingt machen. Das ist vielleicht, bin ich da in einer ganz anderen Position.
Aber Sie haben ja schon auch bei der ein oder anderen internationalen Produktion mitgemacht, nicht nur bei Inglourious Basterds. Ist Ihnen da aufgefallen, dass das Verhältnis von Männern in Richtung Frauen, vorsichtig formuliert, etwas rauer ist?
Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das sind Sachen, die kriegt man am Set nicht mit. Das passiert vorher, das passiert, wenn besetzt wird. Im Gegenteil, ich würde sagen, bei den Amerikanern ist der Umgang sehr höflich. Da ist es eher bei den Deutschen ein bisschen rauer.
Aber welche Erklärung gibt es jetzt dafür, dass zum Teil auch nach 20, 25, 30 Jahren Frauen in Amerika in die Medien oder ins Fernsehen gehen und sagen, XYZ hat mich vergewaltigt. Nicht nur Herr Weinstein, sondern auch Sylvester Stallone steht heute in der Zeitung, zweiter Vergewaltigungsvorwurf.
Wirklich? Ja. Ah, das weiß ich auch nicht, warum die sich so spät melden. Natürlich gab es da keine Plattform vorher, würde ich sagen. Vielleicht hat man auch gedacht, es wird einem nicht geglaubt oder es war einem eher peinlich, weil vielleicht denkt man schon, ich hätte was dagegen tun können. Aber da es jetzt so viele gemacht haben, ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um das jetzt mal öffentlich zu machen.
Wobei nach 30 Jahren kann ja kein Richter dieser Welt das noch entscheiden, wenn Aussage gegen Aussage steht.
Ich finde aber, wenn jetzt wirklich ein schwerwiegender Vorfall war, finde ich das okay, das jetzt auch nach 30 Jahren zu sagen, wenn man vorher nicht den Mut hatte. Ich finde allerdings diese ganzen banalen Geschichten, dass einer einen Spruch gemacht hat, das finde ich lächerlich. Das wird auch den Frauen nicht gerecht, die wirklich Schlimmes erlebt haben. Also da sollte man echt mal die Kirche im Dorf lassen. Das ist Geplänkel, da kann ich mit umgehen, ehrlich gesagt.
Eins gehört. SWR 1.